Hallo hey und herzlich willkommen zur Ostkurvendiskussion, der kleinen, aber feinen Nachspielzeit zum Hertha-Base-Podcast. Die heutige Sendung wird euch präsentiert von Erdmann, Simon Bohm und Matze Ballen. Ein riesiges Dankeschön an euch drei für die finanzielle Unterstützung über Patreon. Ihr macht es hier möglich, dass ich mich hier auch am Donnerstag hinsetzen kann und wir bei unseren ganzen Dienstleistern ein paar mehr Stunden einkaufen können. Ja, also ihr macht es mit möglich, dass das hier stattfinden kann und dass wir Hertha Base weiterentwickeln können. Und wenn ihr da draußen noch kein Patreon seid, uns aber trotzdem unterstützen wollt, schaut doch mal auf patreon.com/herthabase vorbei. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist Lukas und ich quatsche in diesem Podcast mit viel gefährlichem Halbwissen und Emotionen, vor allem Emotionen, über Hertha BSC. Und heute an meiner Seite ist der Mann, der noch immer Katan spielt, obwohl es viel bessere Brettspiele auf dieser Welt gibt, Alex.
Ja, ich bin ja Traditionalist.
Hast du ein Schaf? Hast du Wolle für mich? Hast du Wolle für mich? Ich gebe dir 2 Steine.
Na, ich brauche gerade Getreide. Ich muss ja meinen Ritter noch aktivieren.
Okay, so tief bin ich nicht mehr drin.
Ja, ich zu tief. Also wir machen das tatsächlich in einer Freundesgruppe seit, ich glaube 10 Jahren oder so. Also früher war es noch monatlich. Das funktioniert jetzt natürlich nicht mehr, wenn jeder so sein eigenes Zeugs organisieren muss. Aber so einmal im Quartal, und wir haben uns jetzt tatsächlich vorgenommen, es doch wieder auf monatlicher Basis zu schaffen, dass wir uns tatsächlich dann immer so an einem Freitagabend dann so 7 Stunden hinsetzen und Katan
gegeneinander. 7 Stunden gehen die Runden?
Also nicht eine Runde. Wir haben jetzt 3 Runden geschafft, aber mussten auch tatsächlich dann ab der 2. Runde einen Timer anwenden. Also da haben wir dann gesagt, 90 Sekunden maximal pro Zug. Ja. Also sonst hast du keine Chance. Also gerade wenn du dich dann irgendwie länger nicht siehst, dann quatschst du ja auch noch Ewigkeiten.
Ja, ja, klar.
Dann geht es Ewigkeiten.
Ja, sowas hätte ich tatsächlich auch gerne. Ich bin ja so ein richtig verrückter Brettspieler. Aber ich probiere dann auch immer zu viel Neues aus und es kommt ja auch so viel Neues und Geiles raus. Ja. Sage ich ja, Alex, du sollst es
ja.
Nee, aber also ehrlicherweise finde ich es ja auch geil, wenn man dann mal sagt, so, ich habe jetzt hier eine feste Gruppe oder eine Gruppe von Leuten, wo ich immer drauf zugreifen kann und dann macht man das Spiel und dann wird man ja auch irgendwann richtig kompetitiv.
Voll, ja, ja.
Und das macht ja dann auch wieder Bock.
Wir führen eine Liste. Also wir haben es tatsächlich so gemacht, dass wir mit dem ersten Spiel, wo wir angefangen haben, dann immer so eine Punktevergabe machen. Das ist jetzt so eine ewige Liste, die halt seit 10 Jahren Bestand hat.
Aber entsteht da nicht auch so ein Metagame? Also weil dann will man doch irgendwann den reinreiten, weil der in der Meta-Liste...
Ja, ja, voll.
Ja, okay.
Ja, ja, komplett.
Das haben wir in einem Urlaub, wo ich mit Kumpels im Urlaub war, haben wir das so über verschiedene Spiele hinweg auch gemacht. Mhm. Und zwar dann auch, das waren irgendwann Zustände.
Zum Beispiel ist ja mit Steven auch mit Hits da. Schöne Grüße an dich nochmal. Ich führe immer noch.
Ja, dann mal sehen. Gut, also nochmal, wir waren jetzt lange weg. Also die Sendung kommt jetzt so ein bisschen aus dem Winterschlaf. Wir machen also für alle, die vielleicht hier das erste Mal reinhören, das ist hier so ein bisschen die kleine Spielwiese von mir und so ein bisschen die Reaktion nochmal auf den Montag, auf die Montagssendung. Also wir greifen all das auf, was euch dann vielleicht in den Kommentaren bewegt hat oder was dann unter der Woche noch passiert ist, was in der Montagssendung noch nicht aufgegriffen werden konnte. Ja, und machen hier so ein bisschen, was wir wollen. Aber doch häufig Hertha-related. Ja, Alex, die erste Frage muss natürlich sein, wo ist dein Stimmungsbarometer?
Finde ich gerade ganz schwierig, weil, also zum einen mache ich ja mein Stimmungsbarometer jetzt nicht nur vom sportlichen Geschehen abhängig, sondern ja auch, ne, wie es so rundum Hertha gerade läuft und was so ansteht. Und da steht ja jetzt gerade was sehr Schönes an, weil wir beide ja morgen mit einer sehr illustren Runde uns auf den Weg nach Karlsruhe machen.
Ich bin ein bisschen später, aber ja.
Du später? Ach, du bist gar nicht
im Zug. Ich bin nicht mit euch im Zug, ne.
Ach so, okay. Genau. Ja, genau, aber dann das ganze Wochenende und da habe ich natürlich sehr viel Lust drauf. Ich finde auch, sportlich kann ich gerade damit leben, wie es aussieht. 5 Punkte zum Aufstiegsplatz finde ich okay. Aber da schlägt dann schon halt noch das, was so Samstag passiert ist, ins Kontor. Und ich meine, bestätigt ist es noch nicht, aber man munkelt Saison aus Kenneth Eichhorn. Es ist halt ein richtiger Downer. Und das jetzt so alles kumuliert, würde ich dann in einer 6 münden lassen.
Da bin ich auch. Es ist ganz okay. Es gibt ein paar Sachen, die machen einem Mut oder sind wie gut, auch was jetzt so das letzte Spiel angeht. Da wurde ja am Montag auch drüber geredet. Aber ich bin da auch ein bisschen skeptisch als andere. Deswegen bin ich da auch bei einem ganz okay, auch mit der Vorfreude jetzt aufs Wochenende und so. Ja. Das hast du ja gut beschrieben. Wo stehen wir denn eigentlich? Ich guck mal kurz rein, ganz live hier.
Ich glaube, Montag war es auch irgendwie so bei 6 im Schnitt.
Ja, 5,86. Ja, tatsächlich sogar ein bisschen drunter als wir. Ja, also aufgerundet.
Ja.
Liegen wir da gut bei der Community. Gut, also, was wollen wir heute machen? Ich habe mir gedacht, wir machen mal was ganz Verrücktes. Und zwar, kennt ihr das ja alle im Internet, wenn ihr euch da ein bisschen rumtreibt, gerade bei YouTube, sind Reactions so das große Ding. Ja, also wie die jungen Leute sagen, Reaction. Und also für alle, die das nicht wissen, Leute setzen sich hin, gucken sich irgendeinen Inhalt an, pausieren dann und reagieren darauf. Also erzählen ihre Gedanken dazu, ihre Meinung dazu. Ich habe das im Podcast-Kontext jetzt noch nicht so wahrgenommen, dass das so viel gemacht wird. Mag an dem Medium liegen, ist ja auch fair. Was ich nur mitbekommen habe, ist, dass es bei Filmen gemacht wird, dass sie das Podcast aufgenommen, also die gucken sich den Film an und nehmen währenddessen einen Podcast auf, sodass man sich den Podcast während des Filmguckens anhören kann und dann deren Kommentar sozusagen bekommt.
Okay.
Das ist eigentlich auch ganz spannend.
Ich kenne es von einem anderen Podcast, den ich höre, da haben die das mal gemacht, dass sie sich diese berühmt-berüchtigte Bayern-PK, Karl-Heinz Rummenigge das Grundgesetz zitiert hat und Juan Bernat beerdigt wurde und so weiter. Den haben sie dann quasi immer dann irgendwann pausiert und dann kommentiert.
Ähnliche Kategorie ist es heute. Ähnliche Kategorie ist es heute. Und zwar wollen wir uns heute einen kurzen Beitrag, ist nicht lang, sind nur 3 Minuten und quietsch, von Welt am Mittag angucken. Also ich mache wirklich vieles lieber, als mir Weltbeiträge angucken, aber da müssen wir jetzt mal drüber reden. Und zwar war dazu Gast Benjamin Jendrow, der ist seines Zeichens Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin. Und der war, wie gesagt, bei Welt am Mittag am 19. schon zu Gast, also kurz nach dem Spiel gegen Gelsenkirchen und kurz nach den Vorfällen, die es da vor dem Spiel gab. Und die Moderatorin Tatjana Ohm hat ihn zu diesen ganzen Vorkommnissen befragt. Und ja, wir spielen euch das jetzt mal so ein Häppchen ein und sagen dann mal was dazu, was wir da so zu denken. Und ich würde mal den ersten Teil einfach abfahren, außer du möchtest jetzt noch irgendwas vorwegschicken.
Nö, lass uns gern reinhören.
Dann hören wir mal rein.
Was da passiert ist und wie man da wieder Frieden herstellen könnte, darüber möchte ich sprechen mit Benjamin Jendrow, dem Sprecher der Gewerkschaft der Polizei hier in Berlin. Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen.
Ja, guten Tag, Frau Ohm.
Von den Hertha-Fanverbänden heißt es, die Polizei sei schuld, weil die mit massiver Gewalt gleich von Anfang an losgegangen sei. Was stimmt?
Ja, was stimmt, das werden jetzt sicherlich die weiteren Tage und Ermittlungen auch noch zeigen. Ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, ich möchte erstmal unseren 21 verletzten Kolleginnen und Kollegen und allen wirklichen Fans, die da leider auch in Mitleidenschaft gezogen wurden, alles Gute wünschen.
So, das war schon mal der erste Beitrag. Alex, möchtest du anfangen oder soll ich?
Ich kann mal kurz meinen ersten Gedanken dazu teilen. Er ist der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei, ne? Das ist halt nicht irgendwer, also
die haben sie nicht auf der Straße irgendwo aufgenommen.
Genau, also die haben da nicht irgendeinen, der da unvorbereitet, der jetzt mal kurz seinen Take zu abgeben soll, eingeladen, sondern so der weiß, also er hat vorher sich Gedanken darüber gemacht und der ist das Sprachorgan von der Polizeigewerkschaft. Und der geht da jetzt mal unabhängig davon, was er jetzt sagt, da kannst du mir dann gerne mal kurz was zu sagen, aber ich finde schon, mit welchem Duktus er da reingeht, das, also mit einer Konfrontationsbereitschaft und einer Unsachlichkeit, also es zieht sich ja dann auch durch den ganzen Schnipsel. Ich finde das krass und überlege mir halt, wenn das der Beste ist, den die Polizei oder die Gewerkschaft der Polizei da hinschicken kann, boah, dann gute Nacht.
Na, und es ist halt auch so, ne, das ist ja professionell, also die werden von uns bezahlt, von unseren Steuergeldern, und das ist ja eine sehr professionelle, öffentlichkeitswirksame Rolle, die der da einnimmt.
Ja.
Und ich finde auch, wie süffisant der da sitzt und so eine ganz komische Attitüde an den Tag legt, also das, also null, so wie ich mir das wünschen würde.
Ja.
Ja, also egal, wie er dann da zu den Sachen steht, aber einfach viel sachlicher und viel professioneller, ja.
Ja, und ja,
also ist mir auch aufgefallen.
Und das Erste ist ja auch, also er geht ja gar nicht groß auf die Frage ein, was denn jetzt vorgefallen ist. Da sagt er ja bloß kurz und knapp, naja, das wird noch ermittelt. Da denke ich mir auch, wenn noch ermittelt wird, woher kommt denn dann diese Pauschalverurteilung, wenn man noch gar nicht weiß, was eigentlich passiert ist?
Das und als ob jetzt da aus den Ermittlungen der Polizei gegen die Polizei rauskommt, dass doch irgendwie Tage später, oh ja doch, wir haben da vielleicht doch Fehler gemacht und das ist ja doch wie gar nicht so, wie wir es, wie, also vor allem nach allem, was die schon geäußert haben. Jetzt, sie können ja nicht, also können sie schon, ich würde es ihnen auch hoch anrechnen, aber sie können ja eigentlich nicht mehr zurückrudern.
ja, also ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass da jetzt irgendwie wahnsinnig gewinnbringende, objektive, kritische Erkenntnisse kommen. Da muss man leider irgendwie aus der Erfahrung der letzten Jahre und gerade bei Vorkommnissen, die in und um Stadion passieren, sagen, dass das wahrscheinlich eher nicht der Fall sein wird. Aber dann auch dieser suffisante Vermerk, hier allen wirklichen Fans das Gute zu wünschen oder alles Gute zu wünschen.
Und den Verletzten, die im Krankenhaus liegen, jetzt mal ernsthaft, man wünscht doch niemandem sowas. Ja. Also, dass er den dann nicht, also, naja. Ja, das habe ich mir auch genotiert. Also, ich finde auch krass, dass er da irgendwie gar nicht drauf eingeht oder dann zumindest sagt, hey, allen Verletzten alles Gute oder so, sondern ganz explizit sagt, nur den wahren Fans und allen von ihm da und denen, die er aufs Maul bekommen haben und die haben es verdient, sozusagen.
Ja, und warum kommt denn dann nicht auch gleich irgendwie eine kritische Einordnung, warum jetzt warum da Unbeteiligte verletzt wurden?
Also, wir hören mal weiter rein. Ja. Geht ja weiter, Leute.
Das, was ich gesehen habe, war eine Masse an Vermummten, die nicht nur Flaschen und Stöcker, sondern auch Mülleimer, Metallmülleimer auf unsere Kolleginnen und Kollegen geworfen hat. Also es ist wirklich eine nette Truppe, die da zusammengekommen ist. Und wir fragen uns jetzt ehrlicherweise schon, wer hat da eigentlich noch das Sagen bei Hertha BSC? Es ist ja nicht nur die Fanszene, sondern auch der Verein, der sich schon geäußert hat zu einem Polizeieinsatz. Ich wäre da sehr, sehr vorsichtig. Da scheint in den letzten Monaten auch was in den Verein eingekehrt zu sein, was nicht mehr so wirklich rechtsstaatlich ist, weil unsere Kolleginnen und Kollegen sind sicherlich nicht dahin gegangen und haben alles wild niedergeprügelt.
Boah, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll.
Also fangen wir mal an mit den Glasflaschen. Also wenn er Flaschen sagt, kann er ja eigentlich nur Glasflaschen meinen, weil welche anderen Flaschen wären, also Aluflaschen, aber die wirft keiner, die sind nicht in der Masse verfügbar. Hm. Plastikflaschen tun jetzt wahrscheinlich den Leuten, die da auf Seite der Polizei stehen, nicht so wahnsinnig doll weh, wäre jetzt auch kein cooler Move, die damit zu bewerfen. Ne? Also auch da nochmal der Vermerk. Ich bin auch absolut dagegen, dass man irgendwie da gewaltsam gegen irgendwen vorgeht. Aber er muss ja Glasflaschen meinen und Glasflaschen sind im Stadion halt nicht da. Die gibt's nicht.
Ja.
Oder doch?
Also es ist natürlich per se verboten, aber per se ist auch Pyrotechnik verboten.
Ja, aber dann doch nicht in. Naja gut, okay, weiß ich nicht. Also ich habe keine Glasflaschen oder
Glas. Das weiß ich einfach nicht, weil, also ich glaube, das hatten auch Marc und Benny am Montag angesprochen. Also ich kann mich jetzt auch nicht entsinnen, ob ich schon mal jemanden mit einer Glasflasche im Stadion gesehen habe, aber ich habe da ehrlicherweise bisher auch noch nie drauf geachtet. Ich glaube schon, dass wenn man jetzt wirklich die gezielte Absicht hat, eine Glasflasche mit reinzubringen, kriegt man das wahrscheinlich schon irgendwie hin. Deswegen bin ich da jetzt gerade so ein bisschen vorsichtig. Also es kann schon passieren, dass irgendwer eine Glasflasche dabei hatte, unabhängig davon, ob die jetzt wirklich geschmissen wurde oder nicht.
Okay, gut, haken wir dann, ja, ist fair. Das eine Wort, was mir auch noch aufgefallen ist, sind Massen, die ja da irgendwie...
Ja, Masse an Vermummten, ja.
Eine Masse an Vermummten. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist jetzt für ihn Masse? Aber Masse, ja, würde für mich jetzt schon mal, also doch deutlich mehrere Leute...
Ich weiß nicht, ob das später kommt. Hat er von ein paar Dutzend gesprochen.
Genau, dann sagt er, das wollte ich nämlich sagen, merkt euch das mal, weil er schon sagt später, es gab einzelne, / ein paar Dutzend. Mhm. Also was denn jetzt? Also ein paar Dutzend wären ja mindestens mal 24.
Ja.
Oder?
Ja,
so. Genau. Und das sind schon mal keine einzelnen mehr.
Und ja. Das ist halt mein gesamter Kritikpunkt. Also vielleicht können wir da mal kurz ein bisschen allgemeiner werden, weil wir reden ja hier immer noch über ein Thema, was noch sehr im Düsteren wabert. Also wir wissen ja noch nicht genau, was jetzt nun der Tathergang war und so weiter und wie es passiert ist. Ich finde aber, dass es sich nicht gehört, von solcher Stelle aus und von dem Sprecher der Gewerkschaft der Polizei da mit so einer Attitüde und so einer Vorverurteilung reinzugehen. Also du musst ja als Sprecher der Polizei für eine innere Sicherheit dich verantwortlich zeigen und dafür sorgen, dass zwischen Bürgern und Polizei eine Einigkeit herrscht und man nicht aufeinander drauf geht. Und das, was er da gerade macht, also ich habe mir da auch, was hatte ich mir noch irgendwie als Satz gerade gemerkt, eine nette Truppe, die da zusammengekommen ist. Also das ist halt Stammtischpolemik und so kann ich sprechen, so können wir jetzt sprechen als Hobbyleute, allerdings. Aber doch nicht jemand, der das beruflich macht. Ja. Also der hat so eine wichtige Position inne. Und geht da mit so einer Stammtischpolemik rein. Ich finde das krass.
Jetzt ist es auch Welt. ne, habe ich jetzt auch nicht wirklich viel erwartet, ne?
Aber er ja nicht, also genau. Bei der Polizei.
Genau, naja gut, er kann sich schon auch aussuchen, wo er hingeht, aber naja, das ist ein anderes Thema. Ja, wer hat denn noch das Sagen bei Hertha BSC, Alex? wer regiert denn den Verein? Wer lenkt denn diesen Verein?
Ja, auf jeden Fall niemand, der sich dem Rechtsstaat verbunden fühlt.
So, ja, also allein diese Fragen, die er da stellt, also was er damit ja unterstellt ist, dass der Verein von den Ultras gelenkt wird oder von diesen gewaltbereiten Fans. Das ist ja das, was er damit sagen will. Das ist ja ganz klar. Und dann sagt er, der Verein hat sich schon geäußert zu den Vorfällen und dann sagt er was, ich wäre da sehr, sehr vorsichtig.
Mhm.
Warum denn? Also nur weil man nicht die Position der Polizei einnimmt, soll man vorsichtig sein? Warum soll man denn vorsichtig sein? Mit was will er einem denn drohen?
Das finde ich auch krass. Also den Gedanken merken wir uns mal, weil er spricht später tatsächlich auch noch eine Drohung aus. Da können wir dann nochmal drauf kommen. Aber ich finde es wirklich ein sehr interessantes Verständnis von Pluralismus. Also er bezieht sich ja mit dieser Aussage, Hertha oder bei Hertha sei was eingekehrt, was nicht rechtsstaatlich ist, auf dieses Statement von Hertha. Was sagt denn Hertha in dem Statement? Hertha sagt, sie nehmen eine zunehmend, eskalierende Taktik der Polizei wahr und dass man jetzt schnellstmöglich wieder an einen Tisch zusammenkehren muss, um das zu besprechen und um dafür zu sorgen, dass eine Sicherheit hergestellt ist und dass irgendwie Fans, also dass es kein Gegeneinander ist, sondern ein Miteinander. Das ist ja alles, was Hertha sagt. Also man macht es nicht mehr so wie in der Vergangenheit, dass man pauschal den Polizeibericht übernimmt und auf die eigenen Fans draufhaut, sondern man schenkt dann auch mal den eigenen Fans Gehör. Das hatten wir auch schon mal anders, wenn man irgendwie an diese Vorfälle damals in Dortmund denkt und so weiter. Also sprich, Hertha erdreistet sich, die Einsatztaktik der Polizei kritisch zu hinterfragen und deswegen ist Hertha nicht mehr rechtsstaatlich. Also das ist schon ein richtig starker Tobak.
Ja, finde ich auch. Und er hat natürlich recht, wenn er sagt, natürlich sind die nicht dahin gegangen und haben direkt alles niedergeprügelt. Natürlich, das ist ja Haken dran, das war ja auch nicht so. Ja. Aber nach allem, was wir jetzt gehört haben, was man so liest und was man so mitkriegt, haben die Gelegenheit ja dankend in Kauf genommen.
Ja.
Also, ne, die haben ja sozusagen diese, also da bin ich auch, das ist jetzt auch meine Meinung, ne, das ist auch die Position, die ich sehr gut vertreten kann oder auch vertreten werde, ist, die haben diese Konfrontation ganz klar gesucht und dann auch die Einladung angenommen. Ne? Ob man jetzt, also auch da möchte ich nochmal sagen, ich finde es halt auch eigentlich Panne, dass man dann gewaltsam gegen die Polizei vorgeht und ihnen das halt auch so schenkt, die Nummer. Aber anderes Thema oder beziehungsweise ist jetzt halt nochmal so, wie es ist. Da kann ich nichts zu.
Ja.
Genau, was willst du noch sagen?
Ja, also ich glaube, der Tenor dieser Folge, der wird ja jetzt allgemein sehr polizeikritisch werden. Da muss man vielleicht mal kurz voranschicken, also dass wir uns natürlich bewusst sind, dass nicht alle Polizisten diese Einsatztaktik auch mittragen und dass es auch Leute bei der Polizei gibt, die das Ganze kritisch sehen. Nun sind wir aber beide nun mal seit Jahr und Tag Stadiongänger und haben da eben auch so, oder ich spreche jetzt mal für mich, ich habe eben auch so meine eigenen Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Und leider ist das, was jetzt am Samstag vorgefallen ist, wieder eine Bestätigung dessen, was so mein Eindruck von der Gewaltbereitschaft und der Konfrontationsbereitschaft der Polizei, insbesondere bei Fußballspielen, ist. Und ich habe mich leider selten sicherer gefühlt durch die Polizei, durch die Anwesenheit der Polizei, sondern eher unsicherer. Das war jetzt eben wieder so.
Wollte ich auch nochmal voranstellen. Also ich bin ein Mensch, ich hatte noch nie Probleme mit der Polizei. Ich bin mit denen immer gut klargekommen, auch wenn ich Mist gebaut hatte. Ich habe das immer irgendwie, das war immer alles nett und freundlich und meistens einfach okay. So, ich habe da noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Ich bin auch privilegiert, ich bin männlich, ich bin weiß, ich kann mich gut ausdrücken, ne? Also alles klar. Aber im Fußballkontext ist das leider wirklich eine andere Nummer. Also da ist es, wie du sagst, da habe ich auch schon jetzt keine Prügelszenen erlebt oder sowas, aber schon sowas, dass man nicht aus dem Block gelassen wird, wenn man eigentlich nach Hause möchte, nicht in den Zug gelassen möchte, in dem ich habe in Nürnberg gewohnt, das wissen wir alle. Ich musste manchmal in eine ganz andere Richtung als die große Masse von den Gästefans. Das heißt, ich musste ja irgendwo anders hin. Also da haben die mich teilweise einfach nicht durchgelassen, bis ich dann irgendwann gesagt habe, hier ist mein Ausweis, guck bitte drauf, ich wohne nicht in Berlin.
Ja.
Und die hätten mich einfach, und es ist anderen, also Kumpels von mir, tatsächlich so ergangen, dass die da einfach einen Zug nach Berlin gesteckt wurden. Das ist ja jetzt, also wie viel mehr Freiheitsberaubung kann man denn machen?
Ja. Also genau solche Dinge sind mir schon passiert, als wir Auswärtsspiele hatten an der Alten Försterei. Und ich ja wirklich fußläufig zur Alten Försterei wurde. Ja, und ich dann, also wirklich vehement, gut, man kann da diskutieren, ja, war dann halt auch aus Sicherheitsbedenken wahrscheinlich, dass ich jetzt da, aber ich hätte ja so oder so wieder irgendwie dahin gemusst. Also es hätte ja keinen Weg gegeben, dass ich jetzt irgendwie mich 10 Stunden in West-Berlin aufhalte und jetzt dann wieder nach Hause fahre.
Ja, aber dann kann man auch Sachen sagen, wie pass auf, pack mal deine ganzen Klamotten ein, unter die Jacke und dann gehst du am besten da hinten rum und dann passt das schon. Oder irgendwie so, aber nicht dieses Wegschubsen, nee, du bleibst jetzt hier.
Genau, ich wollte sagen, das ist ja noch eine Kleinigkeit, also da kann man ja irgendwie zumindest noch guten Willen unterstellen, aber wie oft ich das erlebt habe, dass du einfach nur mit den Leuten reden willst und hinterfragen willst, warum gerade die Handhabe so ist und ja, du dann halt wirklich fürchten musst, dass die eine sehr kurze Zündschnur haben und du im schlimmsten Fall direkt irgendwie ja nonverbal angegangen wirst. Das ist auch schon passiert.
Ja, also das nochmal die große Klammer. Im Fußballkontext ist es uns auf jeden Fall auch schon sehr oft so gegangen, dass wir da keine guten Erfahrungen gemacht haben. Im Privaten, muss ich sagen, bin ich da häufig einfach gut bei weggekommen.
Das unterstreiche ich, ja.
So, dann der dritte Teil, den wir uns mal anhören. Außer du hast noch was zu dem zweiten Teil?
Nee, lass es gerne weitergehen.
Da geht es so ein bisschen um, was war denn der Auslöser eigentlich? Und wie hat das begonnen?
Herr Janow, gibt es denn im Rahmen der Aufarbeitung bereits erste Hinweise darauf, wie hat's begonnen? Was war denn der Auslöser? Irgendwas muss ja passiert sein.
Na gut, die Polizei Berlin hat sich ja sehr deutlich auch zu dem Sachverhalt geäußert, dass es da Einzelne gab, ein paar Dutzend, die dann auch eine Schutzbewaffnung angelegt haben, sich vermummt haben an einem Zugangstor, dass ein Fan der Auswärtsmannschaft Schalke 04 dort auch angegriffen worden sein soll und dass man dann eben polizeilichen Maßnahmen nicht Folge geleistet hat. Und dann muss eben unsere Kolleginnen und Kollegen auch unmittelbaren Zwang anwenden. Das ist der Ausgang. Es wird jetzt aber auch noch in Gesprächen geführt. Was uns überhaupt missfällt, ist der Ton, der jetzt hier angeschlagen wird. Von wegen, die Polizei würde seit ein paar Monaten da eskalierend vorgehen. Wir müssen schon sagen, dass da auch was eingezogen ist in den Verein, was uns ganz massiv wundert. Weil wir reden zum Beispiel auch über Leute, die dann Landfriedensbrüche begehen, die da sich vorm Spiel daneben benehmen. Im Regelfall kriegt man dann ein Stadionverbot und ist schon wunderlich, dass diese Personen dann trotzdem zu dem Spiel wieder rein dürfen.
Okay, es tut mir leid, dass man, also weil ich kann es jetzt hier anders technisch nicht abbilden, dass wir immer diese längeren Schnipsel hören müssen, weil wir können jetzt uns das nicht hier angucken und dann immer stoppen, aber dann würde man auch nichts mehr verstehen, weil dann würden wir nur stoppen. Also für mich ist das alles sehr unklar, weil sie hat ja eine klare Frage gestellt, wie ist losgegangen, was ist passiert?
Ja.
Gibt es keine Antwort drauf.
Ja, genau, das ist wieder genau das, wie auch bei der Eingangsfrage, so er geht ganz kurz drauf ein, aber verliert sich da ja auch in Konjunktiven und in Unklarheiten und nimmt aber dann sofort wieder den Gesprächsfaden an sich und lenkt wieder auf das, was er eigentlich die ganze Zeit sagen will. Also anscheinend ist er ja ganz klar mit einer Agenda reingegangen, zu sagen, bei Hertha BSC haben Hooligans das Sagen und Hertha BSC ist nicht mehr rechtsstaatlich und was eigentlich vorgefallen ist, ja, das ist zweitrangig. Ich muss jetzt hier irgendwie meine Agenda durchdrücken. Das ist mein Eindruck von diesem Interview.
Ja, genau. Also, ne, hatten wir schon drüber gesprochen. Es ist irgendwie sehr wirr. Es sind Einzelne, ein paar Dutzend haben sich Schutzbewaffnung und Vermummung angelegt, wo man sich auch fragt, na, jetzt machen die ja jetzt nicht auch nicht etwa so. Also, ja. Da muss ja irgendein Vorfall gegeben haben. Dann diese Sache mit dem Schalke-Fan konnte ich jetzt nicht prüfen. Mhm. Aber wenn der sich da verirrt, dann ist es doch deren Job, wie dem zu sagen, pass auf, geh mal bitte raus, wir begleiten dich meinetwegen auch noch mit 3 Leuten.
Ja.
Werd doch
mal konkret. Also
ja, genau.
er sagt dann auch irgendwie, ja, sie mussten dann Zwang anwenden, weil Anweisungen nicht Folge geleistet wurden. Ja, was waren denn das für Anweisungen? So, also
es ist wirklich sehr wirr und er lenkt ja, wie du sagst, auch sehr schnell ab und beschwert sich dann ja über die Darstellung, dass die Polizei irgendwie eskalierend wirken würde. Also hat aus meiner Sicht überhaupt keine Erklärung geliefert oder nicht konkret auf die Frage geantwortet. Und wenn das jetzt dann irgendwie so der Gegenstand ist, wie da ermittelt wird, schwierig. Also das würde ich halt einfach wirklich gerne noch aufgeklärt haben. Was war der Grund, warum das da so eskaliert ist?
Mhm.
Und dann sagt er ja noch irgendwas, Leute, die Landfriedensbruch begehen, die dürfen ja nicht mehr ins Stadion, Stadionverbot. Und die dort bei dem Spiel anwesend waren. Also so im Nebensatz.
Ja.
Und was hat das eine mit dem anderen zu tun? Jetzt erstmal so grundlegend, ist natürlich nicht in Ordnung, wenn die wirklich da waren, geht das nicht. So ist ja nicht der Sinn der Sache. Zum anderen glaube ich, wenn die Leute Steinverbot haben, würden die sich da nicht in so eine Nummer reinschmeißen.
Naja, und ist es dann, also dann ist es doch aber auch Sache der Polizei, die, okay, keine Ahnung, ob das jetzt quasi, ob das eine Argumentation ist, dass man die Leute dann rausziehen wollte. Also das ist alles so.
Wäre fair zu sagen, hey, wir haben da jemanden gesehen und wir wollten den entfernen und der hat sich aber gewehrt und das ist der Auslöser
gewesen. Aber dann sagt
das ist ja
doch
verständlich dann irgendwie.
Ja, genau, aber das, also er verliert sich da irgendwie in so vielen Unklarheiten. Also ich habe es so verstanden, dass das jetzt quasi so ein bisschen die ein Beleg dafür ist, dass bei Hertha Dinge falsch laufen oder ne, irgendwie Thema, wer führt den Verein noch? Aber also das ist alles so shady und fuzzy, keine Ahnung.
Ja, und das ist glaube ich, so ein bisschen das große Bild irgendwie, dass nichts Konkretes und nichts klar ist. Und da, deswegen, dass auch wenn man da irgendwie zwischen den Zeilen irgendwelche Punkte rauslesen könnte, die einem einleuchten, also das ist dann trotzdem nicht glaubwürdig von seiner Seite aus, weil man halt irgendwie immer zwischen den Zeilen lesen muss. Und das
genau, und es ist ja sein Job als Sprecher der Gewerkschaft, da Klarheit zu schaffen und nicht 100-mal Raum für Interpretationen offen zu halten.
Hören wir mal in den vorletzten Teil rein.
Wollen Sie andeuten, dass die Hertha-Fanszene unterwandert wird von Ultras und Hools?
Na, das weiß ich nicht, aber wenn ich mir die Phrasen da gestern auch anhöre und da kommen dann so eine Sachen wie, hier ist klar vereinbart, das ist ein Stadionbereich, wo Polizei nichts zu suchen hat, da frage ich mich schon, worüber reden wir hier? Also wir müssen ganz ehrlich sein, Polizei hat die innere Sicherheit in unserem Land zu gewährleisten und der andere Weg wäre, dass wir gar keine Polizei mehr zu Fußballspielen schicken, dann ist aber auch der Verein verantwortlich für das, was da passiert und wir wollen nicht, dass Stadien dann auch No-Go-Areas werden. Also wir müssen schon sagen, Hertha BSC hat in den letzten Jahren viele Maßnahmen ergriffen, ja, um auch zu deeskalieren, um auch gerade ja, gewaltbereite Leute dann auch so in den Stadion rauszuhalten. Aber seit ein paar Monaten scheint da ein bisschen was verrutscht und wir fragen uns schon, warum das so ist.
Gut, also ich glaube, sie hat sich da ein bisschen versprochen. Ich glaube, sie wollte nicht fragen, warum die Fanszene unterwandert ist, sondern der Verein, ob der unterwandert ist.
Ja.
Von Ultras und Hools, da sagt er ja auch, das weiß ich nicht, ist ja auch okay. Gehen wir mal auf den Punkt ein, was angesprochen wird, dass es anscheinend Bereiche gibt, an denen die Polizei nichts zu suchen hat. So drückt er es ja aus. Und so wurde es ja anscheinend auch von Seiten der Fans an die Polizei herangetragen, was man so gehört hat, dass sie gesagt hat, ey, habt ihr nichts zu suchen? Ja. So, da muss man, und das hat Benny ja auch gut ausgeführt in der letzten Folge, da muss man sagen, die Polizei darf erstmal da überall sein, wo sie sein will in diesem Stadion. Das ist einfach so. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Die Frage ist immer, was bringt es denn, dass die da ist?
Ja, so, und was hat sich geändert? Also, weil es wurde sich ja jahrelang an diese Absprachen gehalten. Warum, also es muss ja dann irgendeinen Anlass geben, warum das jetzt nicht mehr so ist. Also, ist denn in der Ostkurve irgendwas vorgefallen? Und ich behaupte nein. Also, hätte es jetzt irgendwelche Eskalationen innerhalb der Ostkurve gegeben in den letzten Heimspielen, dann könnte man das ja nachvollziehen. Aber die gab es ja nicht. Also warum schickst du dann jetzt auf einmal, also was heißt auf einmal, es ist ja schon gegen Dresden das erste Mal passiert. Es ist jetzt nicht erst gegen Gelsenkirchen so gewesen, sondern ja schon seit ein paar Monaten, dass die Polizisten dann in der Ostkurve stehen. Das verstehe ich, oder am Anfang des Blocks stehen, das verstehe ich nicht. Und ich meine, du weißt ja, dass es ein vorbelastetes Verhältnis ist. Also natürlich hat Benny absolut recht. So, du darfst als Polizei stehen, wo du willst. Und das also wäre auch schlimm, wenn nicht. Aber trotzdem muss man doch da mit einem gewissen Fingerspitzengefühl bei so einer Einsatztaktik vorgehen. Und du weißt, welche Vorgeschichte und wie vorbelastet das Verhältnis aufgrund eben diverser Vorkommnisse ist. Dann geh doch nicht auf so einen Konfrontationskurs willentlich. Also das kann ich halt nicht nachvollziehen.
Also ich habe aus einigen Gesprächen, die ich auch geführt habe, mit Leuten, die da ein bisschen unbeteiligter sind, die da gesagt haben, naja, vielleicht gab es ja einen Grund, den die nicht publik machen wollen. So, ne? Keine Ahnung, also weiß ich nicht, aber wäre komisch und vor allen Dingen wäre auch komisch, warum man es dann nicht vielleicht doch Einzelnen, dem Verein oder auch der Fanszene auf irgendeine Art und Weise, wenn es eine übergeordnete, also wenn es gar nicht um die Fanszene geht, also wenn es gar nicht um die aktive Fanszene geht und um irgendwelche anderen Sachen, you name it, keine Ahnung, Terrorismus oder sonst irgendwas, dann kann man doch vielleicht das streuen und kann da kommunikativ ganz anders rangehen an die Sache. Aber da das nicht passiert und auch jetzt im Nachgang nicht passiert, sondern jetzt einfach nur gesagt wird, ja, also wir dürfen sein, wo wir wollen, glaube ich halt nicht, dass das so einen Grund hat.
Ja.
Sondern, dass es da einfach, einfach die Absprachen nicht mehr eingehalten werden, die es mal gab. Und ich meine, ich finde es schon okay, dass es diese Absprachen gibt. Natürlich soll es keine No-Go-Areas geben oder sowas, aber ich finde es schon fair, wenn es halt so ein Verhältnis gibt und es gibt es nun mal, auf dem Stand sind wir nun mal und da sollten wir auch meiner Ansicht nach irgendwie von weg, aber da sind ja auch zwei beteiligt, also auch die Polizei, dass man dann so abspricht, hey, passt auf, ab Eingang Ostkurve, da wäre eure Präsenz einfach nicht nötig und auch einfach störend für uns. So.
Ja, und es geht da ja auch irgendwie um einen sinnvollen Einsatz von Ressourcen. Also alle, die jetzt dort verschwendeterweise stehen, sind dann halt an anderer Stelle, wo es halt notwendiger wäre, eben dann vielleicht nicht schnell genug im Einsatz.
Ja, also
nochmal, das ist die Ostkurve, du musst da ja keine Fantrennung oder irgendwas betreiben. Also wir hauen uns doch nicht gegenseitig aufs Maul. Warum musst du da irgendwelche
Kommt schon mal abgeben? Vor, dass das Einzelne machen, aber dann wird das meistens auch, also ne, das ist dann irgendwie jetzt nicht so in dem Ausmaß, dass deine Hunderschaft dann dahin muss. Also
ja.
Ja, also genau, die Frage bleibt, warum stehen da so viele Polizisten?
Ja.
So, das ist die Frage und die konnte mir auch, also die konnte mir bisher keiner beantworten. So, und dann, genau, um da mal weiterzugehen, jetzt bei seinem Interview, was auch krass ist, er macht dann gleich das andere Extrem auf. Er sagt, ja, dann machen wir ja, dann schicken wir gar keine Polizisten mehr zu den Spielen. Das sagt doch keiner. Niemand sagt, ihr sollt euch einfach komplett vom Fußball fernhalten. Das ist doch Schwachsinn. Das will doch gar keiner.
Ja.
Sondern es geht darum, dass man das dosiert macht und da, wo es nötig ist und nicht irgendwie, wie die wollen.
Ja, das meine ich halt mit Polemik. Also er macht da Fässer auf, die von Fanseite und von Hertha-Seite gar nicht geöffnet wurden. Also niemand hat jemals gefordert, dass es keine Polizei mehr im Stadion geben soll. Also da würde ich mich auch nicht wohlfühlen. Ich will schon, dass im Zweifelsfall jemand einschreiten kann, wenn irgendwas passiert. Aber
richtig.
Behauptet dort Dinge und macht da Themen auf die selbst auf der Gegenseite gar niemand gekommen wäre.
Ja. Und auch bemerkenswert finde ich, dass er sich fragt, warum da was seit ein paar Monaten verrutscht sei auf Fanseite oder auf Seiten von Hertha BSC. Aber eigentlich muss man doch fragen, was ist denn bei euch verrutscht? Also wir machen doch nichts anders jetzt aktuell. Also wie bei Hertha BSC, bei den Fans, es gibt doch jetzt keine anderen, oder hast du irgendwas wahrgenommen, dass es irgendwie gewaltbereiter geworden ist? Oder?
Naja, was halt anders ist, ist die Reaktion vom Verein aus Polizeisicht. So, dass man eben nicht mehr blind dem Gefolge leistet oder sich dem anschließt, was die Polizei sagt, sondern dass man eben auch zur Abwechslung mal den eigenen Fans Gehör schenkt.
Ja, so, und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo Tatjana Ohm dann fragt, warum glaubt er denn, dass da was verrutscht ist?
Haben Sie eine Erklärung?
Na, da haben sich, glaube ich, auch ein paar Personalien verändert. Ne? Also wir haben einen neuen Geschäftsführer, wir hatten auch eine Veränderung in den Gremien. Wir wissen gar nicht, wer sitzt da eigentlich jetzt wirklich drin. Und wir sehen eben auch in den Gesprächen, dass es nicht mehr auch so ein respektvoller Austausch ist, wie noch vielleicht vor ein paar Jahren. Und deswegen haben wir auch immer gesagt, als es auch darum geht, muss man vielleicht Vereine bei Hochrisikospielen an Polizeieinsätzen beteiligen. Wir haben immer gesagt, das ist ein Hebel. Ja, bisher haben sich die Berliner Vereine da gut verhalten, ja, auch gute Maßnahmen ergriffen. Aber es liegt eben auch immer an handelnden Personen. Und hier muss, glaube ich, auch Hertha BSC sich mal fragen, wer hat eigentlich das Sagen in unserem Verein?
Am Mittwoch soll es Gespräche geben zwischen Polizeiinnensenat und den Herthanern. Danke erstmal bisher, Herr Jan-Römer. Wir sehen, was dabei rauskommt.
Ich danke Ihnen, ja.
Da, ich hatte vorhin gesagt, ne, wir müssen uns eine Stelle merken, wo er Drohungen ausspricht, da ist die Drohung. Das Thema Einsatzbeteiligung oder Kostenbeteiligung bei Hochrisikospielen.
Kommt auch out of nowhere.
Das ist komplett aus nichts und war gar nicht das Thema.
Ja.
Ja.
Also, was Jenro ja hier sagt, ist, dass die neuen Führungspersonalien bei Hertha BSC und die Gremienzusammensetzung dafür verantwortlich ist, dass es jetzt da so einen neuen Kurs gibt. Und da muss ich sagen, ja, wahrscheinlich, also ist es schon so, dass da andere Leute sitzen, die jetzt einen anderen Blicklauf haben und die das Ganze jetzt nicht mehr nur aus einer Perspektive sehen, sondern zumindest mal aus zwei.
So, also, und das ist ja tatsächlich auch, also zumindest bei bestimmten Personalien ja auch biografisch nachvollziehbar. Fabian Drescher war Fananwalt.
Ja.
So, also dass da dann eher mal auf Fans gehört wird und auf Fans zugegangen wird, ist naheliegend und ja, ganz subjektiv gesprochen gut. Aber also er hat ja auch, glaube ich, explizit die Geschäftsführung angesprochen, ne?
Und ja, ja, genau.
Und das finde ich halt schon geil, weil, also, wenn wir jetzt gerade über Biografien reden, Peter Görlich würde mir jetzt aufgrund seiner Historie nicht als jemand in den Sinn kommen. Ich meine, vorher 5, 6 Jahre bei Hoffenheim gewesen. der jetzt irgendwie stark an der aktiven Fanszene hängt.
Nee.
Also wie man da jetzt auf die Idee kommt, dass er derjenige ist, und das war ja der einzige Wechsel, gut, Ralf Fuschen, ja.
Ja, aber ach, das ist also, doch alles wirr. Auch, dass er sagt irgendwie, man weiß ja gar nicht mehr, wer da drin sitzt. Also ich glaube, er meint es nicht so, wie es jetzt im ersten Moment ankommt und wie man sich vielleicht auch drüber lustig machen könnte. Also du kannst, also ne, es gab einen super Beitrag von Luis Richter, Freund des Hauses hier, der bei 11 Freunden am Abend über das ganze Thema nochmal geredet hat. Auch er hat es gesagt, geh doch einfach auf die Webseite und guck dir an, wer da sitzt. Also so, ich glaube, so meinte er es gar nicht. Aber finde ich trotzdem problematisch, weil warum müssen jetzt Gremien, ein Vertreter, sag mal so, Gremienmitglieder, müssen die jetzt bei der Polizei vorstellig werden und sich erstmal mit denen bekannt machen? Oder muss man da gut Freund sein? Oder was ist das für ein Anspruch?
So, warum müsst ihr wissen, wer da drin sitzt?
Und also wenn klar, ihr müsst wissen, wer
eure Ansprechpartner sind, ja, aber ihr müsst da keinen Background-Check machen. Das ist nicht eure Aufgabe, das ist eure Aufgabe der Mitglieder, diese Leute zu wählen.
Ja, und selbst wenn, dann hätten sie alle Möglichkeiten, das zu tun. Also das ist ja jetzt auch nicht so... so schwierig, ja, für die. Also, das finde ich auch wieder so eine komische Äußerung. Also, ja.
Ja, und dieser Punkt, er spricht ja an, dass es nicht mehr so einen respektvollen Austausch wie vor ein paar Jahren gäbe. Das finde ich halt spannend, weil Hertha ja genau das kritisiert hat, dass dieser Austausch ja anscheinend gerade sehr einseitig gewollt ist. Und dass ja sowohl Polizei als auch Frau Spranger diesen Austausch bisher, eher blockiert haben, als irgendwie zu forcieren. Also, was fordert er denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Und da kommen wir mal so ein bisschen, also weil, ne, wir hatten jetzt vor kurzem schon angesprochen, die Keule da mit der Kostenbeteiligung kam, auch so, wie gesagt, so ein bisschen aus dem Nichts. Bei der ganzen Sache muss man sich ja mal angucken, wer hat hier welche Motivation. Ja, also wir haben in der letzten Auskurvendiskussion, könnt ihr gerne mal reinhören, mit Kreisel und Schäfer und mit Andi von der Fanbetreuung, nicht Fanbetreuung, Schwachsinn, Fanhilfe, sorry. Da haben wir mit denen auch über das ganze Thema geredet. So, und jetzt guckt man sich mal die verschiedenen Motivationen aus, was zu tun. Also, warum sollte eine Fanszene jetzt auf einmal Polizisten angreifen? Was haben wir davon? Was haben wir davon als Fanszene? Gar nichts. Es gibt nur wieder Medienrummel, es wird nur wieder gesagt, die bösen Fans. Es wird eher weniger Freiräume geben, sondern mehr Einschränkungen bei solchen Sachen. Also, ja, es gibt ja gar keine Motivation für uns zu sagen, so, wir hauen jetzt mal mehr drauf als früher. So.
Das stimmt.
Ich bin da nicht beteiligt. Aber.
Ja, da will ich nur einschränken, kurz sagen, dass, also man weiß ja nicht, was im Affekt passieren kann, ne?
Richtig, aber nur mal um das große Bild und die Metaebene da aufzumachen. Die Polizei und die Innenministerinnen und, die haben ja ein ganz klares Motiv oder die haben ja eine ganz klare Motivation. Ja. Die wollen ja mehr Kontrolle haben, die wollen, dass die sich an den Kosten beteiligt wird, dass die da noch mehr machen können.
Ja.
Also, und dann sind solche Bilder natürlich nur zuträglich. Und wenn ich das damit erreiche, indem ich einfach die Fans ein bisschen provoziere mit meiner Anwesenheit und dann ist ja davon auszugehen, dass sowas passiert. Das ist ja auch in der Folge am Montag klar geworden. Natürlich. Finde ich auch nicht gut, dass man sich dann so provozieren lässt, aber es ist nun mal so und das muss die Polizei auch wissen. Und dann spielt es denen ja eher mehr in die Karten.
Ja, und also ich setze mir da jetzt auch gerne den Aluhut auf, aber dass diese Ereignisse passieren, nachdem die Beschlüsse von der Innenministerkonferenz gescheitert sind, wirkt halt schon wie ein merkwürdiger Zufall, wenn halt jahrelang und jahrzehntelang davor die Einsatztaktik dieselbe war. Und die Polizisten nicht in der Ostkurve standen.
Ja. Also ich finde, das hat auch nichts mit Aluhe zu tun. Das ist einfach, also das ist erstmal, und dann soll die Polizei doch kommen und mir nicht in so wirren Interviews irgendwas an den Kopf werfen, sondern dann soll sie mir doch genau erklären, was denn der Grund ist. Ja. Was ist der Grund? Warum gibt's das? Was muss da passieren? Warum muss das alles passieren? Wenn das alles erklärbar ist und wenn das nichts damit zu tun hat, dann erklärt's mir doch.
Ja.
Aber da das nicht passiert, muss ich davon ausgehen, dass es genau die Motivation ist. Das ist,
also,
ein anderes Bild zeichnet sich mir nicht.
Genau, und seine Aufgabe wäre gewesen, das einmal öffentlich darzustellen. Aufgabe der Polizei intern oder hinter verschlossenen Türen ist es, das härter zu erklären.
Ja.
Und wenn das nicht stattfindet, also wenn diese Gesprächsangebote jetzt seit Monaten ja anscheinend ausgeschlagen werden, ja, dann muss man sich nicht wundern, wenn das dann die Konsequenz ist und wenn es dann kein Miteinander gibt.
Korrekt. Und jetzt gab es ja Gespräche Wie sind die verlaufen? Also was hört man da, Alex?
Ich glaube, da weiß man öffentlich noch nichts. Also da wurde bisher noch nichts nach außen kommuniziert.
Ja, waren gute Gespräche.
Ja, genau.
Also sagen, man will da irgendwie auf einen guten Weg kommen. Das Einzige, was ich daraus ziehe, ist, man muss sich jetzt ganz genau angucken, was gegen Darmstadt, glaube ich, ist es, ne? Das nächste Heimspiel passiert. Ja. Also wenn da genau dasselbe wieder passiert, dann sage ich, ey, komm Leute, dann habt ihr aber auch nicht gelernt.
Ja.
So, wenn man jetzt sagt, so, jetzt stellen wir uns wieder dahin und dann gucken wir mal, ob die sich besser benehmen. Dann, glaube ich, dann eskaliert es noch mehr.
Ja.
Also dann hat man nichts begriffen. Weiß ich nicht, vielleicht muss man einen Kompromiss schließen. Es wird trotzdem viel aufgefahren, aber sich aus der Auskurve rausgehalten oder was auch immer. Ja, also mal abschließend zu diesem Interview. Ich finde es eine bodenlose Frechheit. Also es war wirklich bodenlos.
Ja.
Kannst du dich nicht dahinsetzen.
Das finde ich halt, also das, was wir einleitend gesagt haben, ne, das ist der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei. So, das ist gerade eine hochsensible Situation, die wirklich droht, richtig hochzukochen. Und sich dann mit einer vorgefertigten Agenda und klar mit der Prämisse hier, ich zünd jetzt komplett den Laden an und werf härter vor, ihr würdet nicht rechtsstaatlich arbeiten und euer Verein würde von Hooligans und Ultras geführt werden, das ist schon eine Ansage.
Ja.
Also es geht also gar nicht.
Und das zeigt halt auch, wie die ticken, aus meiner Sicht.
Ja.
So ticken die.
Ja.
Die gehen da jetzt volle Kanne rauf.
Ja.
Und ich finde es echt schade. Ich finde es wirklich schade, dass die Gemengelage gerade so ist. Ich wünsche mir da auch, dass man da echt irgendwie auf einen Grünzweig kommt. Mhm. Also das kann echt so nicht weitergehen und bin wirklich auch kein Freund davon, irgendwie jetzt ebenfalls drauf zu hauen, sondern auf jeden Fall den Weg irgendwie zu finden, dass man irgendwie miteinander klarkommt. Man muss sich ja jetzt nicht irgendwie in den Armen liegen ab einem bestimmten Punkt, sondern man kann ja auch ein respektvolles Miteinander pflegen, ohne sich zu mögen. Aber das hat ja auch lange funktioniert. Also man, ne?
Das ist halt der Punkt. So, wir haben ja gesehen, wie es gehen kann und warum man da jetzt nicht irgendwie diesen Weg weitergeht, sondern der Meinung ist, da jetzt Einsatztaktiken ändern zu müssen, ohne erkennbaren Anlass, das muss mal irgendwie transparent gemacht werden.
Ja. Ich würde gerne mit dir noch mal ein bisschen in die YouTube-Kommentare gucken. Zur letzten Folge, weil es da auch ein paar Kommentare von euch gab. Zum Beispiel kam sehr häufig, gehen in dieselbe Richtung. So Kommentare wie, also wer nichts zu befürchten hat, den muss doch die Polizei nicht stressen, sozusagen. Also wer sich nicht zu Schulden kommen lassen will, der kann doch damit leben, dass sie da steht.
Ja, das ist eine sehr privilegierte Sichtweise. Also ich meine, wir haben
100%.
Also, das wurde ja sogar auch in dem, also das hat ja tatsächlich im Interview ja kurz mal blicken lassen, dass ja auch Unbeteiligte betroffen sind. Und ich weiß, dass dort mitunter Kinder Pfefferspray abbekommen haben. Wir wissen, dass ein Hertha-Mitarbeiter oder Hertha-Mitarbeitende Pfefferspray abbekommen haben. Also da wurden Unschuldige verletzt.
Den wünscht er ja alles Gute.
Ja, das ist sehr nett von ihm. Aber das also konterkariert ja total diesen Satz, wer nichts gemacht hat, hat nichts zu befürchten.
Komplett. Also genau das ist es, ne? Also und dann gab es auch häufiger und finde ich, hat nicht so viel mit der Sache zu tun an sich und können wir aber auch nochmal darauf eingehen, so dieses Ultras und der Anspruch, dass diese für die Stimmung zuständig sind oder dass die da über die Kurve regieren und so, ne?
Ja.
Ey, da muss man auch sagen, warum stresst es die Leute so?
Und vor allem haben sie diesen Anspruch ja gar nicht. Also Kreisel hat Samstag klipp und klar und wirklich sehr wohlwollend gesagt, dass jeder, der in der Kurve bleiben möchte, der Stimmung machen möchte, da bleiben darf. Also ich meine, wir sind auch gegangen und halte ich für absolut nachvollziehbare und richtige Entscheidung. Aber es durften doch alle da bleiben und selber Stimmung machen. Also
mache ich auch jedem, der da geblieben ist, mache ich das auch null zum Vorwurf.
Ey, also gar nicht, nee.
Das ist auch so, konnte da jeder halten, wie er möchte. Und bei uns war es halt einfach, weil einer aus unserer Gruppe beteiligt oder in Mitleidenschaft gezogen war, haben wir halt auch entschieden, nö, das geht so nicht. Und da muss man, die Botschaft war so ein bisschen in den Kommentaren, die denken ja, sie könnten alles machen in der Kurve und so. Und Es ist, also, was machen die denn da an der Kurve?
Ja.
Also, bis auf mal Pyrotechnik zünden. Okay, aber das ist nochmal eine ganz andere Diskussion.
Ja.
Und da, ne, da kann man auch lange drüber sprechen.
Ja.
Aber was passiert denn sonst? Was sowas rechtfertigt, was Verletzte rechtfertigt mit Nasenbeinbrüchen,
ja,
dass die kotzen müssen, weil sie Pfefferspray abkriegen und so weiter.
Also ja, und man muss sich das halt auch mal irgendwie vor Augen führen, das ist eine Gruppe. So, und jetzt mal unabhängig von Schuldzuweisungen und was jetzt irgendwie wirklich passiert ist und wer angefangen hat, pipapo. Aber wenn von mir Freunde verletzt würden, ja, dann hätte ich doch auch keinen Bock mehr, da jetzt irgendwie vorne den Animateur zu spielen und 90 Minuten da Leute einzuheizen. Also da sind Leute schwer verletzt worden, dann kann man doch nicht verlangen, dass da jetzt irgendwie alle, also so, ja, eitel Sonnenschein herrscht und man einfach so zur Tagesordnung übergeht. So,
das muss man halt wirklich sagen, ne? Weil dann auch irgendwie die Kritik kam, naja, das wichtige Spiel und jetzt hatte die Mannschaft keine Unterstützung. Da ist es dann wieder wichtig, dass sie da sind.
Also, ja, ja.
Es ist wie so ein bisschen, also ich kann das auch total nachvollziehen und habe auch gesagt, natürlich ist es blöd. Natürlich, vielleicht hätten wir das Spiel auch gewonnen, wäre die Stimmung da gewesen. Mhm. Vielleicht wäre es so gewesen. Aber Das Ganze findet jetzt auf einer Metaebene statt und das gerade diese Gruppen, die ja auch nochmal noch mehr Repressionen erfahren, als jetzt irgendwie der Normalo, der mit zwei Kumpels oder so zum Spielfeld fährt, dass die dann einfach für sich sagen, da müssen wir jetzt mal ein Zeichen setzen und das Zeichen hat ja auch gewirkt, das war ja dann auch Gesprächsthema, ob man da jetzt noch das ACAB hinlegen muss, bin ich so ein bisschen unentschieden, das ist sicherlich auch eine Effekthandlung. Also meiner Meinung nach macht's das halt nicht besser. Ich kann die Reaktion nachvollziehen, aber macht nichts besser in dem Moment.
Ja, ja, also dass man darüber traurig ist, wie das abgelaufen ist und dass keine Stimmung im Stadion war, das kann ich total nachvollziehen. Also logischerweise, wenn ich ins Stadion gehe, dann wünsche ich mir, dass ich da Stimmung habe und dass ich da ja gute Laune habe. Aber das war halt einfach in der Gemengelage nicht mehr wichtig. So, da gab's einfach Dinge, die relevanter waren.
Ja. Dann gab es auch noch einen Kommentar, der kritisiert hat, dass am Montag dass immer nur die böse Polizei gesagt wurde und immer nur die Darstellung der Fanhilfe übernommen wurden und nicht die der Polizei. Jetzt haben wir ja ganz ausführlich meine Darstellung der Polizei angehört. Und ganz ehrlich, haben wir ja gerade gesagt, es ist so wirr. Es ist so wirr, dass man einfach nicht sagen kann, was ist denn jetzt wirklich passiert? Sie haben ja nicht gesagt, eine Person von den Fans hat irgendwie jemand so und so angegriffen, das war unsere Reaktion. Und also ist ja nichts irgendwie klar. Ja. Deswegen kann man da ehrlicherweise auch nicht so richtig viel mit anfangen und auch nicht darstellen. Die Fanhilfe ist da deutlich klarer in ihren Ausführungen. Auch wenn man natürlich immer bedenken muss, ne, das eine ist die eine Seite, das andere ist die andere Seite. Irgendwo in der Mitte wird sich's treffen oder irgendwo dazwischen, zumindest nicht in der Mitte. Aber
wir können ja auch nur aus der Warte berichten, die wir kennen. Und das hatte ich ja zwischendurch gesagt. Also sicherlich habe ich da auch einen gewissen Bias, aber der speist sich halt aus 15, 20 Jahren Stadionerfahrung und da kann ich aus meiner Haut auch nicht raus.
Ja, und das muss man auch nochmal sagen, jetzt ein bisschen spät vielleicht, aber das wurde ja auch am Montag nochmal gesagt, der Anspruch an die Polizei muss ja ein ganz anderer sein als an Fangruppen. Ja? Und dass die Fangruppen, die sich da jetzt mit denen gefetzt haben, dass ich da auch nicht mit einem d'accord gehe, was sie machen, ist ja ganz klar. Aber ich muss doch den Anspruch an die Polizei haben, dass die nicht dastehen und sagen, so, jetzt geht's aber los.
Ja, das ist halt wirklich der ganz entscheidende Punkt. Also unabhängig davon, wer da jetzt irgendwie angefangen hat, aber man muss ja davon ausgehen, dass die Polizei diejenigen sind, die daran interessiert sind, ein friedliches Miteinander herzustellen. Und gerade nehme ich dieses Bestreben rein von Hertha wahr und nicht von der Polizei.
Und ich muss es jetzt einfach nochmal, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu groß ist, ja, aber diese Thematik, dass man so ein Urvertrauen in die Polizei hat. Also ich auch da, ne, Aluhut-mäßig auch manchmal vielleicht ein bisschen schwierig, da einzusteigen. Aber ich glaube, wir dürfen gerade im Fußball-Kontext da nicht mehr so ein Urvertrauen haben. Da muss man wirklich kritisch drauf gucken. Und guck dir an, was sonst noch in der Welt passiert. Mhm. Also jetzt wurde eine Frau erschossen und da stellen sich einfach Leute hin und sagen, ja, die war eine Terroristin.
Ja.
Und dann passiert das einfach so und wird einfach weggewischt und niemand wird dafür zur Verantwortung gezogen.
Ja.
Und da werden einfach Sachen behauptet, und es wurde ja jetzt auch hier in dem Beitrag, werden einfach Sachen behauptet und niemand kann es irgendwie nachprüfen und ja, gibt keine richtigen Beweise dafür, das wird nicht richtig verfolgt am Ende, da werden keine Schlüsse draus gezogen. Also finde ich schwierig, da muss man wirklich, glaube ich, ein bisschen kritischer sein, außer zu sagen, ja, die bösen Fans und die Polizei wird schon ihre Gründe gehabt haben.
Ja, und das ist ja ein hochdramatisches Signal. Also ich gehe halt per se seit Jahren mit einer Skepsis gegenüber der Polizei zum Fußball und mit einer gewissen Angst und auch Voreingenommenheit der Polizei gegenüber aufgrund der diversen Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Und das kann es ja nicht sein. Also die Polizei sollte ja die Instanz sein, der du Vertrauen schenkst. Und da bin ich so kilometerweit von entfernt. Und das ist ja nicht das, was ich mir wünsche. Also ich würde ja gerne sehr viel positiv über die Polizei reden. Mir macht das ja auch keinen Spaß, ständig Einsatztaktiken zu hinterfragen und schon ehrlicherweise davon auszugehen, dass wenn irgendwas vorfällt im Stadion oder rund um das Stadion, wahrscheinlich wieder eine überzogene Handlung der Polizei der Auslöser war. Das kann ja nicht die Realität sein.
Nee, also ich, um es jetzt mal zuzumachen, ich hoffe wirklich sehr, dass man sich da in irgendeiner Form einigt. Wenn ich aber ganz ehrlich in mich reinhorche, sehe ich das nicht. Also vor allem mit den Motivationen, die ich vorhin angesprochen habe, sehe ich das nicht.
Ja, ich lass mich gerne eines Besseren belehren, aber ich bin da auch sehr skeptisch.
Genau. So, wollen wir noch kurz mühsportlich werden? Was sagst du jetzt zur Eichhorn? Du hast es vorhin schon gesagt, zur Eichhorn-Nummer. Also vermutlich Saison aus, Syndesmosebandriss Riss wahrscheinlich, ja. OP, und damit war es das?
Das wäre, also, wäre ein Brett, ja.
Und Transfermarktaktivitäten, würdest du da nochmal irgendwo zuschlagen?
Ich weiß ja nicht, ob wir uns die Frage überhaupt stellen dürfen, weil bisher habe ich den Handlungsspielraum da relativ überschaubar wahrgenommen. Also, das Ding ist, in der Theorie haben wir ja Leute, die das auffangen könnten. Ja. Jeremy Dudziak hat jetzt ein sehr gutes Spiel gemacht. Der kann diese Position spielen. Kevin Sesser ist wahrscheinlich vom Talent her immer noch einer der besten Kicker der zweiten Liga. Aber ob das nochmal irgendwas wird, da habe ich auch meine starken Zweifel. Also wenn es irgendwie einen Handlungsspielraum gibt, dann musst du zuschlagen, weil alle Alternativen, mit denen ich jetzt, oder die kein What-If wären, mit denen ich jetzt keine Bauchschmerzen hätte, wäre zum Beispiel ein Pascal Clemens, der das positionstechnisch spielen könnte, aber ja dann doch nochmal eine ganze Ecke defensiver als Kenneth Eichhorn. Also jemand, der diese Dynamik und, absurd das bei einem 16-Jährigen zu sagen, aber diese Konstanz auch mitbringt, den haben wir halt nicht. Bei Jeremy Dudziak musst du ja auch jedes Mal Angst haben, dass er sich wieder verletzt.
Ja,
das ist seiner so. Historie.
Ja. Diese Frage ist nur, wenn jetzt jemand von außen noch dazukommt, kann der wirklich so schnell helfen? Auch auf dem Level, ne?
Ja, und es ist halt die Winterpause, also es ist immer super undankbar im Winter.
Und die Vorbereitung ist jetzt schon wieder vorbei. Das Einzige, was man jetzt halt hoffentlich macht, ist, Kenneth nochmal einen Vertrag anzubieten, wo man vielleicht halt dann am Ende bessere Ablöse nochmal generieren kann irgendwann.
Ja, also musst du halt wirklich irgendwie gerade die Chance nutzen und die, also so ein bisschen Glück im Unglück sozusagen forcieren. Weil ja, wenn diese korporierte Ausstiegsklausel stimmt, dann ist es immer noch viel Geld für einen 16-Jährigen, aber auf Basis des Potenzials wäre das schon ein kleiner Schlag in die Magengrube.
Da könnten sich doch so Weiterverkaufsklauseln richtig lohnen, oder? Also
das wenn man musst da du eine machen
gute, wenn man da eine gute zumindest rein verhandelt irgendwie, ja. Oder also die wird auch schon drinstehen, da bin ich mir sicher. Gerade wenn du den ausgebildet hast.
Das weiß ich gar nicht. Also man kriegt ja irgendwie, glaube ich, dann immer so eine, da bin ich mir nicht sicher, ich weiß auch gar nicht, ob das bei nationalen Transfers auch so ist. Also gibt es irgendwo eine Regelung, dass du dann als ausbildender Verein immer nochmal einen bestimmten Anteil, glaube ich, kriegst. Ah, ja, okay. Aber ich glaube, der ist auch nicht groß nennenswert.
Weil das tut ihm ja jetzt dann, also ihm kann es auch irgendwie ein bisschen egal sein. Oder was ist das Interesse des Spielers? Die wollen eigentlich, dass möglichst wenig Hürden sind für die aufnehmenden Vereine, ne?
Ja, aus seiner Sicht kann ich, also dass er und seine Beraterseite auf einer Ausstiegsklausel bestehen, das kann ich schon nachvollziehen, weil er hat dann ja freie Wahl. Also Hertha muss halt nicht mit irgendjemandem verhandeln, sondern der Verein muss dann mit Kenneth Eichhorn verhandeln. Mhm. Das ist für einen Spieler schon sehr lukrativ.
Ja, check. Gut, wir werden sehen. Dein Gefühl fürs Wochenende? Die hauen doch weg, wa?
Ich bin tatsächlich guter Dinge, ja. Ich glaube schon. Also, okay. Ich meine, die haben sich jetzt ein bisschen berappelt, ja, aber das ist ja auch alles noch sehr auf wankelnden Beinen gebettet. Also
ich bin gespannt, wie viele Polizeien vor Ort sein wird.
Meinst du, ob wieder ein Hubschrauber kommt?
Ob der Hubschrauber wieder fliegt. Ja, genau. Gut, alles klar. Ey, wir sind am Ende. Du musst in den nächsten Termin, ich auch. Danke, Alex.
Ja, gerne, gerne. Hat Spaß gemacht.
Ich hoffe, ihr da draußen haut jetzt alle in die Tasten und sagt, wie wenig kritisch wir mit der Fanszene sind. Und ja, also nee, jetzt mal ganz ehrlich, haut ruhig in die Tasten. Sagt uns bitte wirklich, wo es vielleicht an manchen Stellen gehapert hat oder wo die Sichtweise irgendwie völlig daneben ist. Meinetwegen, ich habe da ein gutes Gefühl, dass das jetzt nicht unbedingt so ist bei uns, aber ich nehme auch gerne andere Sichtweisen immer auf.
Ja.
Solange sie fair und nett formuliert sind, sage ich mal. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder, beziehungsweise am Montag hört ihr hier wieder Marc. Und ich sage danke, Alex.
Hau ja, hey. Gerne, gerne. Hau hey.